Here's a spiritual insight that I will offer you. And that is that deep spiritual insights cannot be boiled down to something that can be said in a couple of minutes in response to a question. Okay? I would argue that spiritual insights are things that happen in the privacy of the individual consciousness. They can be inspired, but they cannot be communicated. That's most of our problem. And so, you know, I could blather. I'm good at that. Most of you have already experienced that fact. Okay? But could I communicate to you anything actually spiritual? No, I could give you some dogma. I'm sure I could. We could come up with a dogma, couldn't we?
Komport Nummer 359, F zum P. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 359. Komport, den ich am hoffentlich letzten empfindlich arschkalten Freitag, dem 25. Januar 2013 aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 10:30.
Jawohl, es ist empfindlich arschkalt. Aber Wettervorhersage sagt, in der Woche wird alles wieder besser. Das Intro habe ich aus dem 69. Druiden-Podcast. Das mit den Spiritual Insights ist nicht ganz so einfach. Die Überschrift erklärt sich schon in Teil 1. Da gibt es eine Zombie-Partei. Was ihr hier nämlich auf die Ohren bekommt, sind wieder die üblichen drei Teile. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech ohne Space. Und was ihr genau gerade jetzt hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke, nur echt mit Fanboy-Meldungen, darunter Quartalszahlen, Mafia-Meldungen, darunter Idioten, die ein Lügenschutzrecht haben wollen und mehr. So, minus 2 Grad, partly sunnige, chillige Greetings. Die minus 2 Grad könnten auch minus 3 sein, die dann windchillen wie minus 3. Wenn es minus 2 sind, dann Comfort-Levels jetzt nur noch minus 4. Soll angeblich wärmer werden, aber ich habe so das dumpfe Gefühl, ich friere langsam ein. Der Wind macht irgendwas zwischen 6 und 9, waren es dann, glaube ich, km/h aus dem Saus. Das heißt, es wird immer weniger windig, aber ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich friere ein. Was vielleicht auch einfach daran liegt, dass ich hier hinten nicht so viel Zeit zwischen den Aufnahmen habe, um wieder komplett warm zu werden. Aber ja, so, wofür ich jetzt aber Zeit habe, ist die Fanboy-Ecke, die da erstmal mit dem Minimalismus anfängt, weil nämlich das neue Mini-iPad eventuell möglicherweise die großen iPad-Verkäufe kannibalisieren könne, und zwar schneller als erwartet. According to a report from Reuters on Friday morning, iPad Display Panel Production, Supplier Sharp has nearly halted. Also Reuters hat dann gerüchtet aus Sharp, einer von mehreren Firmen, die Displays für große iPads produzieren, wäre verbreitet worden, dass sie die Produktion der Displays für die großen iPads fast angehalten hätten. Was irgendwie auch schon wieder ganz heftig nach Aktienkurs-Fernsteuerung aussieht, wenn es ihr mich fragt. Was sollen eigentlich die Facebook-, Tumblr- und Google-Plus-Icons, Twitter ist das, die Facebook-, Twitter- und Google-Plus-Icons auf einem Pappschild? Egal. Es könnte natürlich irgendwie heißen, ja, es werden keine großen iPads mehr verkauft. Dann hat allerdings irgendwer auch mal bei den anderen Produzenten von Displays für die großen iPads angefragt, die sagen, nö, bei uns gibt es keine Probleme. Keine Produktionszahlenänderungen, kein gar nichts. So, oder anders ausgedrückt, Aktienkursfernsteuerung. Weil da war ja, wie war das, vorgestern, Verkündung der Quartalszahlen. Und vor den Quartalszahlen muss man ja den Aktienkurs erst noch fernsteuern. Beziehungsweise der größte Brüller sind halt irgendwelche Geschichten, die am 19. fällig waren. Deswegen ist es auch völlig logisch, dass letzten Freitag da noch so eine Meldung rauskommt. Dann gerüchtete die Commercial Times, with additional information from China Times, dass es irgendwie ein neues iPhone Mars gäbe, was irgendwie gigantisch viel größer wäre. Blablub. Alleine irgendwie die Tatsache, dass da ein Name gerüchtet wird, riecht komisch. Und da taucht dann, glaube ich, auch irgendwo noch wieder Digitimes auf. However, Commercial Times, likely inaccurate, report is calling for a iPhone 5S, fine, already rumored, an iPhone math, what? With a 4.8-inch Display, ne? Also 4,8-Zoll Display. Das wäre nochmal 0,8 mehr. In was für einer Auflösung soll das denn funktionieren? Oh, dann ist auch so eine. Okay, kann man gleich schon mal den Bullshit-Faktor erheben und sagen, das ist eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Schub, aber nachdem mir hier wieder passiert ist, was irgendwie in den letzten Wochen häufiger passiert, dass nämlich nicht genug Meldungen sonst rumkommen, nehme ich auch so eine Scheiße noch mit. Klebt die hier rein, um euch sagen zu können, das sind alles lustige Gerüchte. Und dann hat er sich nämlich Gruber noch drauf gestürzt. Brightwire translating a report from the China Times. Na, weil das ist natürlich nicht ein Bericht, der da in Englisch oder in irgendeiner anderen lustigen Sprache, die Leute verstehen, rumgestanden hätte, sondern in Chinesisch. Da muss man sich also auch schon auf die Übersetzung von irgendwem verlassen. Sofern man da nicht selber noch einen Übersetzer rankarren kann. Apple will announce 3 new iPhone models in 2013 and 2 of them, the 4-inch iPhone 4S and a 4.8-inch iPhone math, both featuring 8-megapixel cameras, will hit market before the end of June, China Times reported, citing Taiwan-based Commercial Times. Sagt Gruber, da gibt's ein paar rote Fahnen, auf die er mal hinweist. Erstens ist das die englische Übersetzung eines chinesischen Zeitungsberichts, dessen Quelle eine taiwanesische Zeitungsbericht wäre. Dann ist immer so gewesen, dass Apples Lieferanten niemals, never ever, die Namen von Geräten wussten, bevor Apple die auf einer Bühne offiziell vorgestellt hat. Das heißt, alleine die Tatsache, dass sie da einen iPhone Matte behaupten, da kann man dann schon mal gleich sagen, okay, das kann nicht zutreffend sein, weil sie einen Namen nicht wissen können. Und mal ganz davon abgesehen, was ist denn das für ein Name? Ja, also der entspricht überhaupt nichts, was Apple bisher an Namenskonventionen gezeigt hat. Von daher eher nein. I disregard any report of an upcoming iPhone with bigger display that doesn't include precise pixel dimensions. Na, plus, sie behaupten ein größeres Display, sagen aber überhaupt nichts über die Pixelanzahlen. Was man dann als dritte rote Fahne und damit Three Strikes weg damit angucken kann. In diesem Sinne, flop. Also ich meine, ist einigermaßen wahrscheinlich, dass irgendwann eine vielleicht 5S genannte kleinere Revision vom iPhone 5 kommen kann. Kleiner im Sinne von ändert nichts an den Außenmaßen und am Gehäuse von außen, ändert nur irgendwas an den Innereien und ist halt eine Spur schneller oder was weiß ich. So, das würde mich nicht überraschen, alles andere fällt dann so in die Kategorie nö. So, genau, dann hat Digitimes auch wieder Gerüchte an die Wand geschmissen, dass nämlich Apple an einem neuen iPhone mit größerem Display arbeiten würde, aber das kommt nicht dieses Jahr. Na ach, ist ihnen aufgefallen worden, dass dass die letzte Displaygrößenänderung gerade letztes Jahr gewesen ist und es deswegen aus der Tendenz eher nicht so glaubwürdig ist, weil man behauptet, dass dieses Jahr schon wieder eine Displaygrößenänderung passieren würde. Weil, warum sollte Apple das wollen? Na, plus Pixelzahlen. Alles ohne Pixelzahlen ist aus der Kategorie Blödfug. Wobei, wie war denn das eigentlich bei den 7,85? Da waren, glaube ich, auch keine Pixelzahlen drin, sondern die 7,85 Pixelzahl konnte man sich dann nur herleiten, weil man dann die Pixeldichte kannte von verschiedenen anderen Displays, die Apple zu dem Zeitpunkt schon genutzt hat. Aber hey. Also, ja. Digitimes wirft Gerüchte an die Wand, stellt aber fest, dass da ein Gerücht, was sie mal an die Wand geworfen haben, so absurd scheiße aussieht, dass sie dann besser ein, nee, das ist ja dann doch nicht dieses Jahr. man dann besser hinterherwirft. Ja, ach, schön, dass auch DigiTimes auffällt, dass DigiTimes unzuverlässig ist. Es wäre es natürlich noch besser, wenn DigiTimes gar nicht erst Gerüchte an die Wand werfen würde, die offensichtlich Blödfuchs sind, aber ja. So, oder anders ausgedrückt, es gibt mal eine DigiTimes-Meldung, der man sogar glauben darf. Dann gibt es Poacherei, weil nämlich vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass Apple-CEO Tim Cook gerichtlich zum Thema Anti-Poaching-Agreement oder zu Deutsch Anti-Abwerbeabkommen aussagen muss. Grundlage für das Gerichtsverfahren ist ein mögliches Abkommen verschiedener Technologiekonzerne, unter anderem Apple, Google und Intel, welches angeblich besagt, dass Fachkräfte nicht gegenseitig abgeworben werden dürfen. Da hat die Richterin Lucy Koh, bekannt für, weiß ich nicht, die Richterin bei dem Samsung-Verfahren, Apple gegen Samsung oder Samsung gegen Apple, kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name. Ein Dokument in dem Gerichtsverfahren freigegeben, in dem sich der ehemalige Palm-CEO Edward Colligan dahingehend äußert, dass ihn Steve Jobs zwingen wollte, in das Abkommen einzuwilligen. Zum Dokument geht hervor, dass Jobs möglicherweise gedroht hat, eine Patentklage gegen Palm einzureichen, sollte Colligan dem Anti-Abwerbeabkommen nicht zustimmen. Ja, nicht so unheimlich spannend technisch, aber ja. So, dann gab es die Quartalszahlen. Oder wie ich sie nenne, Quartal. Weil es ist ein Weihnachtsquartal gewesen. Da hat völlig überraschend Apple mal wieder ein großartiges Quartal hingelegt. Aber die Börse ist unglücklich, weil es nicht ganz so großartig ist, wie sie sich das erhofft hatten in ihren feuchten Träumen. Allerdings gibt es da einen dezentes Faktum, was man wissen muss, um die Zahlen mit den Vorjahreszahlen sinnvoll vergleichen zu können. Und zwar ist im letzten Jahr das gleiche Quartal mit den Weihnachtsverkäufen da drin eine Woche länger gewesen. So. Und da liegt also Apple mal wieder Geschäftszahlen für das erste fiskalische Quartal im Jahr 2013 vor, das am 29. Dezember endete. Warum man da irgendwie ein Quartal, was am 29. Dezember endet, 1.2013 nennt. Also 47,8 Millionen iPhones verkaufte Cupertino. So viel wie noch nie in einem Quartal. Im Vorjahresquartal waren es nur 37 Millionen. Außerdem anmerkenswert, kann man auch mal darauf hinweisen, die Gerüchte von wegen, ja, die Display-Bestellungsreduzierung liegt ja daran, dass keiner die Geräte haben will. Also da gibt es keinen, auch nicht mal den Hauch eines Hinweises darauf, dass da irgendetwas dran sein hätte können. Na, Aktienkursversteuerung hatte ich ja letzte Woche schon gemeldet. Dieses Quartal betrachtet die fünfte iPhone-Generation erstmals ernsthaft. Na, weil im letzten Quartal, was sie gemeldet haben, da waren gerade mal irgendwie einstellig Anzahl Tage das iPhone 5 auf dem Markt. Plus, zu dem Zeitpunkt waren sie massiv supply-constrained. Hätten also mehr verkaufen können, was die Kunden hätten haben wollen, als produziert wurde und deswegen nicht verkaufen können. So, das waren sie auch dieses Quartal wieder beim 5er iPhone anfangs constrained, beim Mini-iPad meine ich die ganze Zeit und beim iMac, der ja gerade erst gegen Ende des Quartals überhaupt auf den Markt geschwappt ist, nämlich Ende November, da das kleine Modell und jetzt irgendwann im Dezember das große Modell, da sind sie auch dauerhaft constrained und mit der Tendenz, dass sie das noch eine Weile sein werden. Da hinten ein Haufen Zwerge. Ob die wohl nach Moriah unterwegs sind? So, in Q1 2013 verkaufte Apple außerdem 22,9 Millionen kleine und große iPads. Ja, erstmal zählen wir iPad Minis. Vor einem Jahr waren es 15,43 Millionen Tabletten. Die iPod-Aufstellung aller Modelle verkaufte insgesamt 12,7 Millionen Exemplare. Das waren im Vorjahresquartal noch 15,4 Millionen. Oder anders ausgedrückt, die iPods sind auf dem Weg nach draußen, verkaufen aber immer noch 12,7 Millionen Stück. Was ja auch so tendenziös nicht schlecht ist. Also ich meine, wer behauptet, 12 Millionen verstückte iPods wäre schlecht, der hat dann auch nochmal ein ganz dringendes Problem. Und also stellt sich raus, ist ein großartiges Quartal gewesen, aber irgendwelche Wall Street-Analystisten hatten sich noch mehr Großartigkeit erhofft und sind deswegen total enttäuscht. Oh mein Gott, die haben nur wie viel Milliarden Gewinn gemacht? Und vor allen Dingen mal in andere Firmen aus dem Techniksektor umgerechnet, wie viele Googles, wie viele Microsofts, wie viele und so weiter passen da eigentlich rein. Ja. Sie haben nämlich einen Umsatz von 54,5 Milliarden US-Dollar gemacht. Milliarden US-Dollar. Nettogewinn 13,1 Milliarden US-Dollar oder 13,81 US-Dollar pro Aktie. Bruttogewinnspanne liegt bei 38,6%. Im Vorjahresquartal waren es 44,7%. Oh mein Gott, der Gewinn ist runtergegangen relativ. Ja, Blödfug. Na, oder anders ausgedrückt, Blödfug. So, plus, da gab es dann auch noch Gerüchteprügel, weil nämlich Tim Cook sich mal ganz breit an die kürzlichen Gerüchte rangeworfen hat, dass Apple may have cut iPhone 5 orders on weak demand. That particular rumor gained significant attention, resulting in a notable dip in Apple's stock price. Cook was careful not to address any particular rumor, but warned against trying to interpret single data points, even if they happened to be accurate. Months of rumors about order cuts and so forth. So let me take a moment to comment on these. No comment on any particular rumor. I suggest it's good to question the accuracy of any kind of rumor about the build plans. Even if a particular data point were factual, it would be impossible to interpret that data point as to what it meant to our business. Also er ist da mal hingegangen und hat gesagt, ja, okay. Also es gibt also Gerüchte. Und für den Fall, selbst dass dieser eine Datenpunkt da richtig wäre, haben die Leute, die diese Gerüchte in die Welt setzen, ja nicht den gesamten Plan im Kopf. Ne? Vor allen Dingen die 65-Millionen-Zahl, wenn sie irgendwie 40 Millionen Geräte verkaufen, ist eine 65-Millionen-Zahl für ein zweites Quartal in ihrem Steuerjahr. Ja, totaler Blödfug, ne? Weil im ersten Quartal ist Weihnachten, im zweiten Quartal ist Captain Obvious Weihnachten nicht. Na, kann man dann irgendwie selber auf den Trichter kommen, dass das irgendwie einen Unterschied geben könnte. Will der hier lang? Oh. Akuter Fall von, ich weiß es nicht. Ich stelle mich hier jetzt einfach mal an den Rand und guck mal, ob er hier lang will. Ne, will er nicht. Ja, also, there is an inordinate long list of things that can make any single data point not great a proxy. Weil, also, die Figuren, die sich da geäußert haben, haben halt einen einzigen Datenpunkt genannt, der dann auch noch Blödfug war. So offensichtlich Blödfug war, dass es dann auch wirklich hier auffallen durfte. Und daraus dann irgendwie ableiten zu wollen, A, warum und B, was das dann bedeutet, ist halt Blödfug. Hm? So, hat er dann auch mal offiziell darauf hingewiesen. Da gab es auch noch die Börsidioten, weil, hey, die Börse ist total enttäuscht. Apple ist ja nur die gewinnbringendste Firma weltweit überhaupt. Und nach dem Rekordgewinn, Profit, Umsatz, Profit und iOS Device Sales ist Apples Börsenkurs dann nämlich über 10% nach Börsenschluss runtergepurzelt. Which makes sense, because after hours investors are a bunch of idiots. I give up. Und dann gibt es da noch eine Perspektive, in die man das mal reinsetzen kann, wie viel denn 10% von Apples Marktwert, Wert in Anführungszeichen, denn wäre. Apples market value has fallen by the combined market value of two Nokias plus two RIMs in the hours since its results came out. Also, Apples Markt-Anführungszeichen-Wert ist um zwei Nokias und zwei RIMs gefallen. Hoch. Gut, Nokia und RIM sind jetzt nicht gerade die besten Beispiele für Firmen, denen es großartig geht. Insofern, ja. So, dann ist gestern auch noch irgendwie ein macOS Build 12D58 an die Entwickler rausgefallen. And once again noted significant changes made to Wi-Fi. The release comes just over a week after releasing Build 12D54 to developers. Oder das ist gedrückt, ja. Was auch immer sie da basteln sie noch. Da ist jetzt, glaube ich, auch noch nichts, was aussieht wie finale Build-Notes drin. Das heißt, es ist noch anzunehmen, dass da noch mindestens ein weiteres Bild rumliegen wird. Und ja, nichts Genaues weiß man nicht. So, Neues von der Mafia. Da gab es erstmal die Space Night-Meldung am Freitag. Das ist nämlich der Bayerische Rundfunk. Die nächtliche Sendung, wo sie Bilder aus dem Weltall, die die Erde zeigen, unterlegt mit GEMA-pflichtiger Musik, nicht mehr ausstrahlen, weil die GEMA nämlich Kostenforderungen auf den Tisch gelegt hatte, die so unakzeptabel hoch waren, dass der Bayerische Rundfunk gesagt hat, also wir haben zwar Geld, was wir nicht dringend brauchen, aber so viel Geld haben wir jetzt nicht über. Akuter Fall von nö. So, wo es dann auch irgendwie noch wieder eine Blubber-Aussage von der GEMA gab, so ja, aber das ist ja blablub. Naja, nee, ist klar, geht weg. GEMA, euch kann man sowieso nicht glauben. Und der Knüller ist, dass sie dann irgendwann angekündigt haben, so ja, sie machen das Ding neu, aber mit Creative Commons lizenzierter Musik. Dann müssen sie dann nämlich nichts an die GEMA abdrücken. Ja. Schwupp. Ist am Freitag gewesen. Dann gab es eine VDZ-Pagne, weil der Verband dämlicher Zeitschriftenverleger die Kampagne Verteidige deine Presse gestartet hat, um Behauptungen Gogles im Kampf gegen das geplante neue Lügenschutzrecht zu widerlegen. Gemeinsam mit dem BIMBIS-Verband dämlicher Zeitungsverleger, BDZV, hat der VDZ zudem ein Kurzgutachten des von ihnen beauftragten Kölner Rechtswissenschaftlers Rolf Schwartmann veröffentlicht. Der Name ist bereits bekannt, dieser Patient ist bereits einschlägig berühmt. Es soll untermauern, dass die Initiative der BIMBIS-Regierung unerlässlich ist als Basis eines funktionierenden Marktes. Der VDZ antwortet auf 10 Punkte in der Google-Kampagne Verteidige dein Netz. Die deutschen Verlage bekennen sich ausdrücklich zu Suche und Aggregation und treten für freie Links und Überschriften ein, was allerdings Blödfug ist, weil wenn das Gesetz für ein Lügenschutzrecht erstmal kommt, dann sind genau die Links und die Überschriften die Teile, die sie exklusiv verwenden dürfen. Und die damit plötzlich geschützt werden. Und jeder, der einen Link setzt, muss sich dann unter Umständen vor Gericht wiederfinden. Mit einer Kostenforderung konfrontiert. Blabla. Es sei aber nur fair, dass etwa Aggregatoren eine Lizenz brauchen, um ihre auf fremden Inhalten basierenden Geschäftsmodelle zu realisieren. Die Tatsache, dass irgendwie Papiererzeugnisse von deutschen Verlegern über irgendwelche Dinge, die es im Internet zu sehen gibt, berichten, ohne dafür Geld auf den Tisch zu legen, das ist kein auf fremden Inhalten, von fremden Inhalten profitieren, ne? Nein, wo denke ich denn schon wieder hin? Bös ich. Jeder Verlag freue sich zudem über Traffic von außen. Auch Nachrichtenüberblicke mit Kurzauszügen aus Artikeln, Scharnippets, richteten Schaden an, wenn sie die Leser von den Verlagsseiten fernhalten. Von Schnippets kann man nur deswegen komplett informiert sein und sich von Verlagsseiten fernhalten, wenn der Informationsgehalt auf der Verlagsseite ungefähr null ist. Oh, aber hey. Suchdienste wie Google Nefs könnten das Bedürfnis nach einem schnellen Up-Date bereits befriedigen, ohne dass die Nutzer zum Original durchklicken. Auch manipulative Absichten werfen die Zeitschriftenverleger Google vor, wenn der Netzkonzern etwa suggeriere, dass das Lügenschutzrecht 4 Millionen Deutscher im Internet hängende Arbeitsplätze gefährde. Diese Zahl habe nicht beruflich und gewerblich mit aggregierten Presseinhalten zu tun, vielmehr seien ohne ein Lügenschutzrecht die Jobs von 3 Trilliarden Journalisten gefährdet. Sagt mal, hört ihr euch eigentlich auch selber noch zu, ihr dummen Vollidioten? Der VDZ geht zudem davon aus, dass das Lügenschutzrecht die derzeitigen monopolistischen und erstarrten Strukturen im Suchmaschinenmarkt aufweichen und qualitativ bessere Dienste befördern könnte, weil Google mag sich das noch leisten können, Geld an Verleger zu bezahlen. Aber spätestens bei einer kleinen Knuffelsuchmaschine, die von Handvoll Personen irgendwo alleine betrieben wird, wird es schwer, die Milliarden an Geld, die die Verleger ja haben wollen, bezahlen zu können. Nee, klar, das wird den Markt völlig aufweichen, wenn nur noch eine einzige Firma es sich leisten kann, eine Suchmaschine zu betreiben. Plus die spannende Frage, was ist eigentlich eine Suchmaschine? Na? Ich sehe doch schon den Richter vor mir, der behauptet, ein Blog, in dem man suchen kann, ist auch eine Suchmaschine. Letztlich übersteige trotz Kritik auch aus den Reihen der schwarz-gelben Koalition die Zahl der Befürworter, die der Kritiker. Der Lügenschutz wäre ein internetpolitischer Fortschritt, da es auch im Cyberraum Regeln geben müsse, meinen die Verleger. Schwartmann, Leiter der mit der Industrie eng verknüpften Forschungsstelle für Medienrechte der FH Köln, arbeitet in seiner sechsseitigen Rechtsbetrachtung heraus, dass Neffs Aggregatoren die mit erheblichen Investitionen der Presseverlage einhergehende Leistungen derzeit mühelos und zu einem Bruchteil der Kosten übernehmen könnten. Ja, ist ja schon gut. Ich hab ja schon die Schnauze voll. Ach, ist das eklig. Der größte Buller ist, dass sie da halt auch wieder drinne lügen, weil, wies Herr Niggermeier darauf hin, dass der VDZ da zwar was von einem Votum des Bimbistags faselt, aber wenn man sich dann mal anguckt, was ist denn eigentlich mit dem Lügenschutzrechtsgesetzentwurf bisher passiert? Der ist bei der ersten Lesung debattiert worden. Abgestimmt ist da nicht worden, weil dass ein Gesetzentwurf in die Ausschüsse geht, ist Automatismus. Da muss nicht abgestimmt werden. Will heißen, auch der Bundestag hat nicht ein einziges Mal irgendeine Form von Meinungsäußerung bejahend oder verneinend fallen lassen. Das Einzige, was es da gab, war die Debatte. Und da kann man jetzt argumentieren, ja, aber es waren ja mehr dafür als dagegen. Dummerweise war allerdings die Anzahl der Sprecher, die gegen das Lügenschutzrecht argumentiert haben, größer als die Anzahl der Sprecher, die für das Lügenschutzrecht argumentiert haben. Will heißen, es gibt kein wie auch immer geartetes Votum. Oder anders ausgedrückt, das Lügenschutzrecht wird dann mal wieder genutzt, um zu lügen. Warum nenne ich es wohl Lügenschutzrecht? Ja, da war mal was. Na, dann gibt's auch den DJV, den Deutschen Journalistenverband, der nämlich sich auch mal zu Wort gemeldet hat. Habe ich hier gestern bei R.A. Stadler gefunden. Und zwar haben die verlangt, sie wollen A, ein Lügenschutzrecht, B, wollen sie eine 15-jährige Schutzfrist. 15 Jahre, sagt mal, geht's noch? Dann behaupten sie, das ganze gelte ja nur für das ganze Presseerzeugnis und für Vervielfältigung wollen sie es dann auch gelten lassen. Das mit dem ganzen Presseerzeugnis ist allerdings putzig, weil wenn man sich mal anguckt, das Gerichtsurteil, da die Metall-auf-Metall-Entscheidung, auf die sie sich ja beziehen, dass sie so ein Recht auch für Papiererzeugnisse haben wollen, da ist schon von kleinsten Tonschnipseln die Rede. Also ein ganzes Presseerzeugnis ist identisch zu einem kleinsten Tonschnipsel, ja? Nein, ist es nämlich nicht. Oder anders ausgedrückt, der DJV ist völlig weggetreten. In diesem Sinne kommen wir aus der Mafia-Ecke raus und mal bei einem Twarchiv vorbei. Das war nämlich letzten Freitag, wo ich nebenbei Twitter-Jahrestag hatte. Nämlich, 2008, Januar 2008, bin ich bei Twitter aufgeschlagen und also jedenfalls letzten Freitag, genau, wie ich rechnen könnte, 5 Jahre nach meinem Eintritt bei Twitter, ist mir in meinem Twitter-Profil ein hier kannst du draufklicken und dein Archiv requesten Knopf verfügbar geworden. Den habe ich dann auch gleich gedrückt. Da hat es dann irgendwie 2 Minuten gedauert. Dann gab es noch eine Mail, wo dann ein weiterer Knopf drin war, wo wenn man da draufklickt, man dann nämlich eine ZIP-Datei herniederladen konnte. Und ja, die habe ich mir dann auch mal angeguckt. Also wie ich angefangen habe, ist weniger spannend als die Dinge, die dann auch im Nachhinein noch spannend waren, wie zum Beispiel die diversen OPs. Da habe ich zum Beispiel herausgefunden, dass ich am Tag, bevor der Schand fällig wurde, noch einen Fritzenkasten-Update installiert habe. Das war nämlich der letzte Tweet vorher, wo ich dann morgens aufgewacht bin und schlimme Kopfschmerzen hatte. Oder 2010 die Augengeschichten. Jetzt ist das Kalonk ja doch hier. Und ich sag vorhin noch. Ja, wo auch immer es Kalonk macht, es macht so laut Kalonk, dass ich es sowohl in Norderstedt als auch in Garstedt als auch hier höre. Also die Augengeschichte 2010 inklusive der NOP, wo ich ja einen Monat nach der OP wieder rein sollte mit, ja, da kommt dann nochmal eine OP, weil sich ja wieder was abgelöst hätte. Dann ist auch gar nicht unspannend das 3G-iPhone, mein erstes iPhone ja überhaupt, wo ich da irgendwie den Tag auf brennenden Kohlen gesessen habe, mich die ganze Zeit beschwert habe, wann ist es denn endlich soweit, wann klingelt es denn? Und dann klingelte es und dann hatte ich mein 3G-iPhone und damit das erste iPhone überhaupt. Und andere spannende Dinge. Und nein, ich werde mein Archiv nicht veröffentlichen. So, genau das dazu. Dann ist in USA Atari pleite gegangen. Wobei in USA es nur noch eine Firma gibt, die Atari heißt, aber mit der eigentlichen Firma, die da vor vielen Jahrzehnten mal mit Computerspielen rumhantiert hat, nur begrenzt zu tun hat. Oder anders ausgedrückt, da ist irgendwie eine Firma, die wollte das Geschäft von der französischen Mutterfirma abtrennen. Und ihr bin nicht irgendwie da eine Firma, die da jetzt irgendwie pleite gegangen wäre. Aber heißt halt Atari und macht pleite und deswegen ist es eine Nachricht, die mir am Montag reingefallen ist. Dann gibt's Orange Tube, weil nämlich, habe ich hier bei Ponyfur gefunden, erinnert ihr euch noch, wie wir in Sachen Netzneutralität davor gewarnt haben, dass eines Tages ein ISP kommen und Google erpressen würde? Schönes YouTube habt ihr da. Wäre ja schade, wenn die Pakete in unserem Netz einen bedauerlichen Unfall hätten. Haha, was haben wir da alle gelacht? Wie unrealistisch. Sowas könnte nie passieren. Und heute? Orange sagt an, von Google für das Reinlassen des YouTube-Traffics bezahlt zu werden, weil YouTube angeblich 50% ihres Traffic-Volumens ausmacht. Gut, das wäre in Deutschland tatsächlich undenkbar. So viel Traffic machen die GEMA für eine Meldung auch nicht aus. Findet Ponyfer hammerhart. Erstens öffnet das natürlich für Google die Fluttore. Jetzt wird jeder ISP und sein kleiner Bruder an den Tropf wollen. Und im Streit mit den Verlegern in Deutschland ist es natürlich auch ein Eigentor erster Güte. Das ist ein so formidables Eigentor, dass er sich im Moment noch denkt, dass das eine Lüge von Orange oder Orange ist. Aber nachdem es ein französischer Provider ist, spreche ich das mal lieber französisch mit ihr pseudo-französischem Akzent aus. Letztlich, wenn 50% des Traffics bei Orange von YouTube kommen, heißt das doch, dass die Kunden Orange hauptsächlich für YouTube-Klicken bezahlen. Da hätte man eher andersrum argumentieren sollen, dass YouTube von Orange Geld kriegen sollte, weil offensichtlich ihr ganzes Geschäftsmodell auf dem Verfügbarsein von YouTube basiert. Krasse Nummer jedenfalls. Ja, da warte ich auch noch drauf, dass irgendwie es mal offizielle Verlautbarungen irgendwo aus Richtung Google gibt. Habe ich mir aber schon am Montag reingeklippt, von daher gehe ich mal davon aus, dass da dann doch nicht mehr ganz so viel kommt. Dann gab es in krieg ich's raus? USA, nee, Kanada. In Kanada gab es eine Uni, die einen Studenten rausgeworfen hat, weil, andersrum, die Uni hatte irgendwie eine App, mit der man irgendwelche Studentengeschichten machen konnte, die hatte eine akute Sicherheitsschwankung. Da hat der Student drauf hingewiesen. Und als er dann irgendwie ein paar Tage, Wochen, Monate später nochmal gucken wollte, ist das Loch dann immer noch, diese Sicherheits... Instabilität denn immer noch vorhanden, hat er mit irgendeinem Tool dagegen getreten, das fand die Uni dann gar nicht mehr lustig und hat ihn rausgeworfen. Im Sinne von komplett rausgeworfen und mit irgendwie Note überall 0 Punkte. Oder anders ausgedrückt, ups. Da hat also die Uni das gar nicht gerne, dass man ihre Sicherheitsschwankung dann auch mal überprüft, ob sie denn vielleicht mal irgendwie aufgehört hat zu schwanken. Naja, eine nicht existierende Sicherheit schwankt auch nicht, aber ja. Dann gibt es eine Microsoft-Studie über den Linux-Umstieg in München. Oder wie es der heiße Ticker hier so schön schreibt. Laut einer unveröffentlichten Studie, die Microsoft bei HP in Auftrag gegeben hat, betragen die Betriebskosten für die Linux-Migration der Stadt München über einen Zeitraum von 10 Jahren 60,7 Millionen Euro. Für den Einsatz von Windows XP und Microsoft Office 2003 wären nur Kosten von 17 Millionen Euro entstanden. Wobei man sich allerdings an zwei Fingern ausrechnen könnte, dass der Einsatz von Windows XP und Office 2003 tendenziell gerade an den Punkt ankommt, wo man die nämlich wieder kostenpflichtig ersetzen muss durch die nächste höhere Version, weil der kostenpflichtige Support nämlich sich auflöst. Oder anders ausgedrückt, nein, das ist nicht wirklich viel billiger, weil man auf der einen Seite einen kompletten Plattformwechsel als Kostenpunkt rumliegt und auf der anderen Seite ein, naja, also in der Zeit hätte man jetzt ja nicht akut rangemusst. Vergleicht. Man kann natürlich auch Äpfel und Birnen miteinander vergleichen und feststellen, dass Bananen aber viel grüner als gelb sind. Oder so. Also wenn man eine grüne Banane nimmt, beim Vergleich. Ja, oder anders ausgedrückt, die lügen sich da einen zurecht. Aber nachdem Microsoft eine Studie über die Kosten einer Linux-Migration in Auftrag gibt, kann man sich ohnehin an einem Finger ausrechnen, dass diese Studie völlig unabhängig sein wird und sämtliche Kostenpunkte auf allen Seiten natürlich in Betracht zieht. Janni, ist klar. Na, also ich meine, die Botschaft, die sie damit übermitteln wollen, ist ja auch ganz deutlich. So, ja, Microsoft benutzen ist billiger. Nein, ist es nicht. So, dann hat, wo wir gerade bei Microsoft sind, haben die dann auch mal Preise für die große Version vom Surface Palm rausgelassen. Nämlich die Version, die man eigentlich haben will, wenn man irgendwie Anwendungen drauf laufen lassen will. Das ist ja die mit einer Intel-CPU und einem Lüfter. Und da ist der Witz der, wenn man das kleinste Modell, Microsoft Surface Pro, mit 899 US-Dollar Einstiegspreis und einem Type-Cover or Touch-Cover 130 oder 120 US-Dollar für den bummeligen Gesamtsummenpreis von 1029 US-Dollar nimmt. Oder man spart sich nochmal 30 US-Dollar und kauft das kleinste MacBook Air an der Stelle. Weil man kauft sich doch da einen PC, oder kauft man sich da nicht einen PC? Kauft man das Ding nicht, weil es einen PC ersetzen könnte? Weil da ja alles draufläuft, was auf einem PC draufläuft. Oder anders ausgedrückt, so richtig überzeugend kommt das alles nicht rüber. Aber ja. Dann gibt's Interrecht. Nämlich ein Gerichtsurteil vom BGH. Oder wie es hier der Herr Meister bei Netzpolitik.org gestern Nachmittag schrieb: Wenn der Internetanschluss ausfällt, können Kunden von ihrem Anbieter Schadensersatz verlangen. Hat der Bundesgerichtshof heute entschieden. Nach Ansicht des obersten Zivil- und Strafgerichts ist der Zugang zum Internet von zentraler Bedeutung für das moderne Leben. Eine Tarifumstellung beim Internetanbieter kann schnell mal zu einem Ausfall des Anschlusses führen. In einem Fall für 2 Monate zwischen 2008 und 2009. Der Kunde klagte auf Schadensersatz und bekam Recht. Aus der Pressemitteilung des Gerichts. Die Nutzbarkeit des Internets ist ein Wirtschaftsgut, dessen ständige Verfügbarkeit seit längerer Zeit auch im privaten Bereich für die eigenwirtschaftliche Lebenshaltung typischerweise von zentraler Bedeutung ist. Das Internet stellt weltweit umfassende Informationen in Form von Text, Bild, Video- und Audiodateien zur Verfügung. Dabei werden thematisch nahezu alle Bereiche abgedeckt und verschiedenste qualitative Ansprüche befriedigt. Was im Kern übrig bleibt, ist man darf, wenn der Provider verkackt und man offline ist, also Schadensersatz verlangen, allerdings Schadensersatz nur in Höhe der monatlichen Gebühren, die man hätte bezahlen müssen, hätte das funktioniert. Also nicht wirklich ein ernsthafter Schadensersatz. Aber es gibt ein BGH-Urteil, Internet, Nichtfunktion ist tatsächlich was, da darf man sich für entschädigen lassen. Und B darf dabei einem dann auch akut auffallen, da gibt es ja so immer wieder Wünsche von Content-Mafia-Vertretern, dass sie doch Leute aus dem Internet morden wollen. Nun, da sehe ich hier ein Urteil, was da so tendenziös dagegen spricht, Leuten den Internetanschluss wegzunehmen, weil wenn ein vom Provider verkackter Offline-Zeitraum schadensersatzpflichtig ist für den Provider, dann ist ein, weil die Content-Mafia es so will, Ding auch mal so aus der Kategorie, also das sollten sie besser nicht machen. No? Oder anders ausgedrückt, yay! Internet ist tatsächlich ein Recht. Schön, dass auch der BGH dann mal da ein Urteil gefällt hat. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. So, und dann kommen wir in der Musikecke an, wo völlig überraschend sich mein Lieblingsschulchor versteckt, der jetzt tatsächlich am Montag im, wie war das? Duck Colony. Washington Duck Colony. War. Das Duck-Kolonie kommt nämlich daher, dass einer von den Kids hatte irgendwen da gefragt, so, wofür denn das DC in Washington DC steht. District of Columbia. Oh, I thought it was Duck-Kolonie. Ja, wie auch immer, jedenfalls waren die also bei einer Inauguration und haben da auch mal ganz hochoffiziell in qualitativ hochwertig vortragen können. Was dann übrigens auch in qualitativ hochwertig in das Internet gestreamt wurde. Ich habe es noch nicht live gucken können, weil ich nicht zu dem Zeitpunkt noch nachgeguckt habe, wo man denn gucken muss, beziehungsweise die waren, glaube ich, ganz am Anfang dran. Da hätte ich also echt früh da sein müssen. Aber da gibt es auch Videos. Nämlich, da ist jemand mit Videokamera vorne gewesen. Das klingt ja nicht ganz so großartig wie die zig Mikrofone, die sie da verteilt haben, aber hey. Dicht genug dran. Und damit habe ich dann nämlich auch es geschafft, auch den letzten noch freien Platz, den ich sowieso vergeben wollte, im Jahr 2013 mit einem Stück Musik aus dem Chor zu füllen. So, oder anders ausgedrückt, Plätze habe ich jetzt offiziell keine mehr frei, wenn ich über mein gesetztes Limit an, ich will ja bis über das Ende Mai füllen. Wenn ich darüber komme, dann kann ich anfangen, Plätze mehrfach zu vergeben oder so. Wie auch immer, jedenfalls gibt es dann hier von meinem Lieblings Schulchor von immer noch 23. Mai war ja Walk the Moon, die Band, zu Besuch bei den Kids. Ja, haut ab. Und hat da dann auch einen Titel I Can Lift a Car mit den Kids zusammen vorgetragen. Was ich irgendwie so auf den nullten Blick von der Überschrift her ziemlich blöd fand, weil so ein Auto ist mir zu schwer. Aber ja. Und das Video, das gibt's in Audio hier in 8 Minuten 58, inklusive Lob am Ende. Deswegen ist es nämlich auch so lang und deswegen hätte das Science Save My Soul nämlich gar nicht sauber hintergepasst. Danach gibt's, das habe ich hier glaube ich auch gar nicht im Outline, danach gibt's, ich habe mich ja letzte Woche die ganze Zeit darüber beschwert, dass mir kein DT5 begegnet ist. Naja, gestern bin ich hier, letzte Woche bin ich hier weg. Und was sehe ich da? Ein Zug, der nur bis Kellinghusenstraße fährt. Die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ groß, dass das ein DT5 ist. Und siehe da, es ist tatsächlich ein DT5. Naja, bin ich rein und bin drin rumgewuselt bis nach ganz vorne, weil man will ja auch mal gucken, was sieht der Fahrer denn so. Und da ist mir dann eingefallen, hey, ich könnte eigentlich mal die Geräuschkulisse aufnehmen. Und genau das habe ich dann gemacht. Ist irgendwie gerade mal knapp 2 Minuten. Weniger. Dummerweise waren die Türen dann schon wieder zu, als ich den angefangen habe mit der Aufnahme. Deswegen hört man die leisen Türen auch nicht beim Zugehen. Aber ja. Gefolgt ist das Ganze dann jedenfalls von einem TED-Beitrag von Ruby Wax zu Mental Illness. 8 Minuten 44. Ist das dann lang. So, wenn ich mich jetzt nicht ganz böse irre, ist auch Teil der Regengrün. Großartig. Dann habe ich euch ja alles erzählt, was ich mir vorgenommen hatte, euch zu erzählen. Droh dann damit, dass ich eventuell unter Umständen möglicherweise nächste Woche vielleicht auch wieder unterwegs sein könnte, wo es dann hoffentlich nicht ganz so kalt ist. Dafür droht allerdings Stand jetzt Regen. Was ich auch nicht schön finde. Aber ja, dann wünsche ich euch jedenfalls erstmal, erstmal sage ich danke fürs Anhören. So, fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hören zu können. Für den zugegeben, ich glaube ja nicht dran, dass ihr es noch tut, Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt. Könntet ihr das zum Beispiel per Brief, Adresse steht im Impressum, tun? Ihr könntet auch eine Postkarte nehmen, die kostet dann weniger. Brief ist ja 58 Cent. Mhm. Oder ihr könntet einen Tweet at Comport adressieren, eine Mail an compiblog@gmail.com, einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Comport 359 Teil 3 einstellen oder eine Rezension bei iTunes. Und genau, da ruhig, damit ich in der Woche wieder da bin und wünsche euch dann jedenfalls viel Spaß mit I Can Lift a Car von Walk the Moon with PS22 oder PS22 with Walk the Moon. Jedenfalls können die alle zusammen ein Auto hochheben. Ja, und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
You guys ready?
Yeah.
Okay, guys. Here we go.
When I come home, when I come home, oh, I hear you washing in the shower. Mirages of you, mirages of you, even seen pouring through the crack at the floor. my new futon. And I'm clumsy cause she finds me attractive.
The Moon experience with the PS22 chorus. It is the biggest honor in my whole life to be here and to play with you, Mr. B, and the rest of all you guys here. It's been the moment of my life, and it's amazing to meet you guys. You guys have so much heart, and you put so much into everything you guys sing, and the way you move while you sing. You know that everything. Everything that you do with your whole body affects what comes, the sound that comes out of your mouth. And it just is the most inspiring thing I've ever spent time with, ever.
Thank you, and we'll high five you on that one. Aw, you got a hug from Kevin on that. All right, so next you. So Kevin, how did it feel? So Kevin, none of the girls in our group liked you very much. I'm sorry. I apologize for that. Guys!
I can't hear out of
anything. I said Kevin like 3 years if that's possible. Guys?
You know, this is so cool because I think we all sang in school too growing up, and it's so amazing to be on the other side of it and see what you get to see every day. And it's inspiring. You get to sit here and feel this love every day and this companionship that all these kids have.
I'm a lucky
and
dude.
I'm kind of jealous of you.
Thank you, man. Thank you. That's
thanks,
very cool to hear.
Thanks for having us.
That's a nice praise. Thank you. All right, what'd you think?
All right. It's the schedules that we keep these days, we're really, really busy, and it's easy to lose track of why we're doing this and why we play music for a living. And it's not about money, and it's not about playing on big stages or anything. It's about what happened in this room today and connecting with other human beings and experiencing the power of music. And it was really, really
well
special
said.
And beautiful.
Thank you. Awesome praise. Thank you
for having us.
Oh, please, our pleasure.
It's been really such an honor to work with all of you guys. You all are really, really talented and just have such a great spirit. And I'm really jealous that I didn't get to have something like this, as cool as this, when I was a little kid. You got a great teacher here. You guys are all great. So
thank you.
Give it up.
Yeah.
PS22.
Walk the moon. Walk the moon. We win. Hey.
I want to say that you guys are so amazing, and I feel so blessed right now to be here with all you guys. And I feel like like you guys are my family, and I just can feel all the love here. Like, it's so good.
What do you think of that? What do you think of that? What do you think of that? Sassy.
Brownie.
What do you want to say, bro?
Brownie.
Come on, hurry up.
You guys were the best. My goodness. Oh, my God.
And ooh, that Kevin.
Yes, that Kevin. Oh, my God, Kevin. Oh, my God.
Zurückbleiben, bitte.
One in four people suffer from some sort of mental illness. So if it was one, two, three, four, it's you, sir. You. Yeah, with the weird teeth. And you next to him. You know who you are. Actually, that whole row isn't right. That's not good. Hi, yeah, real bad. Don't even look at me. I am one of the one in four. Thank you. I think I inherited it from my mother, who I used to crawl around the house on all fours. She had two sponges in her hand, and then she had two tied to her knees. My mother was completely absorbent. And she would crawl around behind me going, "Who brings footprints into a building?" So that was kind of a clue that things weren't right. So before I start, I would like to thank the makers of Lamotrigine, Sertraline, and Reboxetine. Because without those two simple chemicals, I would not be vertical today. How did it start? My mental illness started. Well, I'm not even going to talk about my mental illness. What am I going to talk about? Okay. I always dreamt that when I had my final breakdown, it would be because I had a deep Kafkaesque existentialist revelation, or that maybe Cate Blanchett would play me and she would win an Oscar for it. But that's not what happened. I had my breakdown during my daughter's sports day. There were all the parents sitting in a parking lot eating food out of the back of their car, only the English, eating their sausages. They love their sausages. Lord and Lady Rigor Mortis were nibbling on the tarmac. And then the gun went off and all the girlies started running and all the mummies went, "Run! Run, chlamydia! Run! Run like the wind, Voruka! Run!" And all the girlies running, everybody, except for my daughter, who was just standing at the starting line, just waving, because she didn't know she was supposed to run. So I took to my bed for about a month, and when I woke up, I found I was institutionalized. And when I saw the other inmates, I realized that I had found my people, my tribe. because they became my only friends. They became my friends. Because very few people that I knew, well, I wasn't sent a lot of cards or flowers. I mean, if I had had a broken leg or I was with a child, I would have been inundated. But all I got was a couple phone calls telling me to perk up. Perk up. Because I didn't think of that. Because, you know, the one thing that you get with this disease, this one comes with the package, is you get a real sense of shame because your friends go, oh, come on, show me the lumps, show me the x-rays, and of course you got nothing to show. So you're, like, really disgusted with yourself because you're thinking, I'm not being carpet bombed, I don't live in a township. So you start to hear these abusive voices, but you don't hear one abusive voice. You hear about 100,000 abusive voices. Like if the devil had Tourette's, that's what it would sound like. But we all know in here, you know, there is no devil, there are no voices in your head. You know that when you have those abusive voices, all those little neurons get together, and in that little gap, you get a real toxic, I want to kill myself kind of chemical. And if you have that over and over again on a loop tape, you might have yourself depression. Oh, and that's not even the tip of the iceberg. If you get a little baby and you abuse it verbally, its little brain sends out chemicals that are so destructive that the little part of its brain that can tell good from bad just doesn't grow. So you might have yourself a homegrown psychotic. If a soldier sees his friend blown up, his brain goes into such high alarm that he can't actually put the experience into words, so he just feels the horror over and over again. So here's my question. My question is, how come when people have mental damage, it's always an act of imagination? How come every other organ in your body can get sick and you get sympathy except the brain? I'd like to talk a little bit more about the brain because I know you like that here at TED. So if you just give me a minute here, okay. Okay, let me just say there's some good news. There is some good news. First of all, let me say we've come a long, long way. We started off as a teeny, teeny little one-celled amoeba. Tiny, just sticking onto a rock, and now, voila, the brain. Here we go. This little baby has a lot of horsepower. It comes completely conscious. It's got state-of-the-art lobes. We got the occipital lobe, so we can actually see the world. We got the temporal lobe, so we can actually hear the world. Here we got a little bit of long-term memory. So, you know, that night you want to forget when you got really drunk? Bye-bye, gone. So actually, it's filled with 100 billion neurons just zizzing away, electrically transmitting information, zizzing, zizzing. I'm going to give you a little side view here. I don't know if you can get that here. So zizzing away, and for every one, I know I drew this myself, thank you. For every one single neuron, you can actually have from 10,000 to 100,000 different connections or dendrites or whatever you want to call it. And every time you learn something or you have an experience, that bush grows, you know, that bush of information. Can you imagine every human being is carrying that equipment, even Paris Hilton? Go figure. But I got a little bad news for you, folks. Got some bad news. This isn't for the 1 in 4. This is for the 4 in 4. We are not equipped for the 21st century. Evolution did not prepare us for this. We just don't have the bandwidth. And for people who say, oh, they're having a nice day, they're perfectly fine, they're more insane than the rest of us. Because I'll show you where there might be a few glitches in evolution. Okay, let me just explain this to you. When we were ancient man, millions of years ago, we suddenly felt threatened by a predator, okay? We would, thank you, I drew these myself. Thank you very much, thank you. Thank you. Thank you. Anyway, we would fill up with our own adrenaline and our own cortisol, and then we'd kill or be killed, we'd eat or we'd be eaten, and then suddenly we'd defuel and we'd go back to normal. Okay, so the problem is nowadays with modern man, when we feel in danger, we still fill up with our own chemical, but because we can't kill traffic wardens or eat estate agents, the fuel just stays in our body over and over. So we're in a constant state of alarm, constant state. And here's another thing that happened. About 150,000 years ago when language came online, we started to put words to this constant emergency. So it wasn't just, oh my God, there's a saber-toothed tiger, which could be. It was suddenly, oh my God, I didn't send the email. Oh my God, my thighs are too fat. Oh my God, everybody can see I'm stupid. I didn't get invited to the Christmas party. So you got this nagging loop tape that goes, over and over again that drives you insane. So you see what the problem is? What once made you safe now drives you insane. I'm sorry to be the bearer of bad news, but somebody has to be. Your pets are happier than you are. So kitty cat, wow, happy, happy, happy. Human being, screwed. Completely, so screwed. But my point is, if we don't talk about this stuff and we don't learn how to deal with our lives, it's not going to be 1 in 4. It's going to be 4 in 4 who are really, really going to get ill in the upstairs department. And while we're at it, can we please stop the stigma? Thank you.